Gespräch mit Hans Eberhard Schleyer, dem ältesten Sohn von Hans Martin Schleyer. 23. Dezember 1977. Archiv des Südwestrundfunks.
Herr Schleyer, Ihr Vater, Ihre Familie und Sie selbst sind Opfer des Terrorismus in diesem Jahr geworden. Ist das eine Erfahrung, die sich irgendwie in Worte fassen lässt?
Das ist eine Erfahrung, die sich schwer in Worte fassen lässt. Vor allem deshalb, weil ich glaube, dass zu den Geschehnissen der letzten Wochen einfach noch zu wenig Distanz vergangen ist, um nun tatsächlich beurteilen zu können, was mir persönlich, was meiner Familie geschehen ist in diesen Wochen. Man realisiert erst peu à peu, was man vermisst. Man lernt an einzelnen Gelegenheiten zu begreifen, dass etwas nicht mehr so ist, wie es früher gewesen ist. Man lernt schlicht und einfach, dass einem ein Mensch fehlt, dem man vertrauen konnte, mit dem man reden konnte, wenn man ein Problem hat, und der einfach dafür da war, sich einem persönlich auch zu stellen. Was die Familie nun angeht, wir werden versuchen, im Sinne, wenn Sie so wollen, unseres Vaters fortzuleben, gewisse Vorstellungen, die er versucht hat, uns näher zu bringen, weiter uns zu entwickeln. Und wenn Sie mich dieses ganz persönliche Wort sagen lassen, auch versuchen, dieses an unsere Kinder weiterzugeben.
Herr Schleyer, wie war das in diesen Wochen während der Entführung? Was war bei Ihnen da stärker, das Gefühl der Hilflosigkeit oder das der Aggression?
Nun, in den ersten Tagen war das Gefühl der Hilflosigkeit sicherlich ganz stark ausgeprägt. Es dauerte auch eine gewisse Zeit, um auch hier realisieren zu können, was geschehen ist. Und es dauerte auch eine gewisse Zeit, bis man sich selber dazu aufgerafft hat, nun das zu tun, was man tun konnte in einer solchen Situation. Ich habe dann persönlich versucht, in einer ganzen Reihe von Gesprächen, in Zusammenkünften mit allen möglichen, wie ich glaubte, verantwortlichen Leuten dieser Republik, etwas tun zu können. Ich habe mich gewissen Situationen gestellt, wie etwa nun gewissen Forderungen, die von den Terroristen an mich persönlich gerichtet war. All dieses hat dazu beigetragen, dass vielleicht das Gefühl der Aggression in mir, das gilt aber auch für meine Familie, während dieser Zeit nicht aufgekommen ist. Man hat vielmehr Gefühle dieser Art verdrängt und sich selber bemüht, das zu tun und da zu helfen, wo man glaubte, helfen zu können, und gewisse Aktivitäten zu entfalten, einfach um aus dieser Situation, aus der Sicht der Familie, das Beste machen zu können.
War das, dieses Entfalten von Aktivitäten, war das mit Hoffnung verbunden, dass es zu irgendeinem positiven Ende führen könnte, oder war es Betriebsamkeit, um das Nachdenken vielleicht ein bisschen zu verdrängen? Nachdenken und vielleicht auch Schmerz zu verdrängen?
Ich würde sagen, teils, teils. Den letzten Punkt, den Sie angesprochen haben, dieses Verdrängen des Nachdenkens über die Situation, in der man sich befindet, dieser letzte Punkt hat eine dominierende Rolle am Schluss dieser Geschichte gespielt, als einem nämlich klar geworden ist, dass die Aktivitäten, die man entfaltet hat, nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt haben. Auf der anderen Seite, ich muss sagen, in den ersten Tagen, in den ersten Wochen war man natürlich voll Zuversicht, und man hatte auch aus dem Gespräch, aus den Gesprächen, die man geführt hat, ich habe es vorher angedeutet, mit allen möglichen Repräsentanten dieses Staates bis hoch zum Bundespräsidenten, der Auffassung, dass durchaus Anlass zur Hoffnung besteht, dass alles getan wird, was in dieser Situation zu tun ist, und dass letztlich auch die politische Entscheidung, die ganz wesentliche Entscheidung, ob man den Forderungen der Entführer nachgibt, noch nicht entschieden worden ist. Das hat sich letztlich auch aus der Dokumentation der Bundesregierung dann ergeben, dass man angeblich sich am ersten Abend bereits auf drei Prämissen geeinigt hat, wonach unter anderem alles getan werden sollte, um das Leben meines Vaters zu retten, aber auch den Forderungen der Entführer nicht nachgegeben werden sollte. Man hat versucht, hierdurch zu lavieren und hat mir persönlich zumindest den Eindruck vermittelt, dass durchaus Anlass besteht, dass man im Falle eines Falles, das heißt, wenn es zu dieser entscheidenden politischen Frage kommt, mit einer positiven Antwort rechnen könne.
Und im Nachhinein jetzt gesehen, haben Sie das Gefühl, dass Sie von diesen verantwortlichen Leuten ja, vielleicht betrogen worden sind?
Ich möchte nicht sagen, dass ich das Gefühl habe, dass wir betrogen worden sind. Ich würde aber meinen, dass man nicht mit offenen Karten gespielt hat. In den Gesprächen, die ich geführt habe in Bonn, wurde mir immer wieder bedeutet, dass eben noch keine Entscheidung gefallen sei, weder eine positive noch eine negative, wenn sich das Problem verdichten würde auf die Kernfrage, sollen wir den Forderungen nachgeben oder nicht. Jetzt im Nachhinein zeigt sich, dass eben die Bundesregierung oder der sogenannte große Krisenstab dazu entschlossen war, dieser Forderung nicht nachzugeben, vielmehr ihre Bemühungen letztlich auf administrative oder auf polizeiliche Maßnahmen zu konzentrieren und ihre Hoffnung auch darin zu sehen, dass es dem Bundeskriminalamt und den Polizeien der Länder gelingen würde, hier zuzugreifen.
Und gelingt es Ihnen heute dafür, ein Quäntchen Verständnis aufzubringen?
Ich muss dazu Folgendes sagen. Wir haben, wenn Sie so wollen, im Sinne meines Vaters, was dieser auch in seinem ersten Brief sehr deutlich zum Ausdruck gebracht hat, von Anfang an, auch in den Gesprächen, die ich in Bonn geführt habe, sehr deutlich gemacht, dass wir uns einer Entscheidung dieses großen Krisenstabes, wie auch immer sie ausgehen mag, beugen werden. Wir haben deutlich gemacht, dass wir davon ausgehen, dass die Verantwortlichen sich diese Entscheidung nicht leicht machen und dass wir bereit sind, diese Entscheidung hinzunehmen. Die Frage, die sich natürlich stellt, vor allem zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wo man weiß, dass von Seiten dieser Verantwortlichen nicht daran gedacht worden ist, zu keinem Zeitpunkt daran gedacht worden ist, den Forderungen der Entführer nachzukommen, ob es erlaubt war, diesen Nervenkrieg sozusagen auf dem Rücken meines Vaters über einen Zeitraum von 7 Wochen hin auszuführen, ob man nicht ehrlich dann nach relativ kurzer Zeit, als man nämlich hat erkennen müssen, dass die Bemühungen der Polizei gescheitert waren, dann hätte sagen müssen, wir sind mit unseren Möglichkeiten am Ende und wir können es nicht länger verantworten, dass ein Mensch gequält wird und wir sagen diese unsere Entscheidung in aller Öffentlichkeit mit den dann sich daraus ergebenden Konsequenzen. Darin liegt der Vorwurf, einer der Vorwürfe, den ich bzw. meine Familie den Verantwortlichen machen muss.
Wie ist das? Ist es Ihnen damals und jetzt eigentlich im Nachhinein gelungen, Gefühle von Hass, nicht gegenüber der Bundesregierung, aber gegenüber denen, die diese schreckliche Geschichte zu verantworten haben, zurückzudrängen?
Auch hier gilt wiederum, was ich zu Beginn gesagt habe. Die Dinge sind zu frisch und man hat sie zu lange verdrängt, als dass ich im Moment nun so etwas wie ganz elementaren Hass verspüren würde gegen die Terroristen, gegen die Mörder meines Vaters. Ich kann dazu nur Folgendes sagen, ich bin selbstverständlich befriedigt, wenn ich heute sehe, dass es im Kampf gegen den Terrorismus gewisse Erfolge gibt, Erfolge offensichtlich auf der Fahndungsseite, aber was für mich noch sehr viel wesentlicher ist, dass die Bereitschaft in diesem Volk gewachsen ist, sich mit diesen Problemen zu beschäftigen und sich auch persönlich zu engagieren. Und diese Welle der Bereitschaft, Bereitschaftsbekundungen und auch Sympathien, die sich also mir gegenüber, auch meiner Familie gegenüber gezeigt haben, die hat es sehr viel leichter gemacht, diese Dinge zu verarbeiten und hat vielleicht auch dafür gesorgt, dass diese Dinge wie Hass nun zumindest nicht die beherrschenden, zumindest auch gegenwärtig nicht die beherrschenden Bewegungen sind.
Herr Schleyer, Sie sind während der Wochen, dieser Entführung und auch jetzt im Nachhinein gewissermaßen als Sprecher der Familie aufgetreten. Und wenn ich richtig informiert bin, haben Sie auch versucht, Kontakt mit den Terroristen selbst aufzunehmen, um vielleicht etwas in Gang zu bringen, von privater Seite aus, was Ihren Vater hätte retten können. Das heißt, Sie selbst waren ganz unmittelbar in dieses Geschehen mit einbezogen. Und davon gibt es möglicherweise noch Nachwirkungen bis in Ihr Leben jetzt. Haben Sie Angst gehabt? Haben Sie vielleicht jetzt noch Angst?
Ich habe zu einem gewissen Zeitpunkt Angst gehabt. Das war, als die Entführer gefordert haben, dass ich mich mit einem beträchtlichen Geldbetrag zu einem bestimmten Ort hinbegeben musste. Ich wusste letztlich auch aufgrund der Aussagen der Experten des Bundeskriminalamtes, dass ich diesen Geldbetrag nicht etwa in Deutschland, sondern an irgendeinem Ort, im Zweifel im Vorderen Orient, hätte übergeben sollen. Und ich muss ganz offen sagen, ich habe also in jener Nacht, als mir dieses geschildert worden ist, als ich auf diese Reise vorbereitet worden ist, sehr viel Angst gehabt. Vor allem deshalb, weil ich zwar nicht wusste, aber ahnte, dass nachdem die Lufthansa-Maschine entführt worden ist, dass die Bundesregierung gewisse Aktionen gegen dieses Flugzeug geplant hatte. Und ich konnte mir vorstellen, was mir passieren würde, wenn ich zu einem Zeitpunkt etwa in Beirut gewesen wäre, wenn nun ein solcher Angriff auf die Lufthansa-Maschine gestartet worden wäre. Drum auch meine Forderung an die Bundesregierung, bevor ich diesen Auftrag übernommen habe. Das heißt, es waren zwei Forderungen. Zum einen natürlich, dass ich nur bereit bin, diese Mission auf mich zu nehmen, wenn den Forderungen der Entführer nachgekommen wird, denn sonst wäre diese Reise für mich sinnlos gewesen. Und zum anderen, dass während dieser Reise nun keine Aktion gegen die Lufthansa-Maschine unternommen wird. Wäre dann ja auch nicht notwendig gewesen, wenn die Bundesregierung bereit gewesen wäre, den Forderungen nachzukommen. Da sie dieses letztlich nicht war, mich aber in dem Glauben beließ, dass man also nun auf den ersten Teil dieser Forderungen und damit letztlich auch auf den zweiten eingehen würde, ist dieses Unternehmen gescheitert. Aber ich habe dennoch in jener Nacht noch daran geglaubt, dass dieses ein erster Schritt zur Befreiung meines Vaters sein würde und habe aber Angst gehabt.
Man hat Sie damals während der Entführung verschiedentlich im Fernsehen gesehen. Sie haben sich in der Bild-Zeitung geäußert, auch jetzt wieder in diesen Tagen. Was hat Sie eigentlich bewogen, nun ausgerechnet dieses Massenblatt als Sprachrohr zu benutzen?
Nun, die Erklärung ist, glaube ich, eine ziemlich einfache. Unsere Familie hat sich während der Tage der Entführung insgesamt dreimal in der Öffentlichkeit geäußert, mit relativ kurzen Erklärungen, die den Standpunkt verdeutlichen sollte. Wir haben die Bild-Zeitung gewählt, weil es uns darauf ankam, diesen Standpunkt möglichst vielen zugänglich zu machen. Und wie Sie wissen, ist die Bild-Zeitung diejenige deutsche Zeitung, die über die größte Auflage verfügt. Ähnliches gilt auch für meine Stellungnahme oder meinen Aufruf der letzten Tage. Auch hier kam es mir darauf an, eine möglichst große Breitenwirkung zu erzielen. Es ist mir dabei klar gewesen, dass das, was dann tatsächlich in dieser Zeitung abgedruckt wird, nur fragmentarisch dem entspricht, was ich formuliert habe. Aber es kam mir im Wesentlichen darauf an, auch hier nochmal einer breiten Öffentlichkeit einen gewissen Denkanstoß zu vermitteln, in der Hoffnung, dass auch dieses dazu beiträgt, dass man, und eine gewisse Tendenz ist doch sehr deutlich, in Bonn nicht ohne weiteres wieder zur Tagesordnung übergeht.
Welche persönlichen Konsequenzen ergeben sich für Sie aus allem, was Sie in diesem Herbst erlebt haben?
Nun, es ergeben sich für mich eine Reihe von persönlichen Konsequenzen. Wenn ich im persönlichen oder familiären Bereich anfangen darf, es ist bereits darüber gesprochen worden, dass ich, und dieses aufgrund einfach meines Alters, weil ich der älteste Sohn bin, nun eine gewisse Rolle hineingewachsen bin als Sprecher der Familie. Das findet natürlich seine Fortsetzung, wenn Sie so wollen, nun in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen zu regeln und zu ordnen. Ich werde weiterhin in der Hans-Martin-Schleyer-Stiftung die von der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände und dem Bundesverband der deutschen Industrie ins Leben gerufen worden ist, aktiv mitwirken, weil mir diese Stiftung geeignet erscheint, ein geeignetes Instrumentarium zu bieten scheint, um viele Vorstellungen meines Vaters am Leben zu halten und sie vielleicht noch besser zu verdeutlichen, als das bisher der Fall gewesen ist. Es ergibt sich für mich eine andere Konsequenz vielleicht. Ich habe schon immer mit dem Gedanken gespielt, politisch tätig zu werden. Ich habe das in gewissem Umfang in der Vergangenheit in verschiedenen Verbänden, auch verschiedenen Organisationen gemacht, auch in der Jugendorganisation einer großen Partei. Für mich stellt sich im Moment die Frage sehr viel drängender, ob nicht diese politische Tätigkeit nun, sagen wir, etwas professioneller noch betreiben soll, als das in der Vergangenheit geschehen ist, aus einer ganzen Reihe von Gründen. Eine Entscheidung dafür ist schon deshalb sehr schwierig, weil ich selbstständiger bin und wenn ich mich dafür entscheide, es nicht ganz so einfach habe wie etwa ein Beamter, aber das ist sicherlich dann nicht der ausschlaggebende Aspekt.
Ja, das provoziert natürlich die Frage nach den politischen Konsequenzen, die Sie aus der Erfahrung, Opfer des Terrorismus gewesen zu sein, ziehen.
Ich glaube, dass die wesentliche politische Forderung, die, glaube ich, auch allgemein anerkannt ist, diejenige ist, sich mit dem Phänomen Terrorismus nun verstärkt, auch auf eine andere Art als bisher vielleicht, geistig auseinanderzusetzen oder, wie die Bundesregierung es gesagt hat, auf der politisch-moralischen Ebene. Ich glaube sehr viel weniger, dass es darum gehen muss, nun in den Bereichen der Gesetzgebung oder des Gesetzesvollzugs Neues oder anderes zu schaffen. Es mag die eine oder andere Ergänzung bestehender Gesetze notwendig sein. Ich bin allerdings dagegen, nun sozusagen in einem Parforce-Ritt Dinge wie Sicherheitsverwahrung oder die Wiedereinführung der Todesstrafe überhaupt zu diskutieren bzw. sie in ein parlamentarisches Gesetzgebungsverfahren einzubringen. Die Frage der geistigen Auseinandersetzung ist häufig in den vergangenen Wochen gestellt worden. Sie ist bisher wenig ausdiskutiert worden, wie ich meine. Es war viel die Rede davon, ohne dass man sich darüber klar war, was diese geistige Auseinandersetzung nun im Einzelnen zu bedeuten hat. Für mich gibt es eine Reihe von Aspekten. Der wichtigste Aspekt für mich ist derjenige, dass es insbesondere gelingen muss, den sogenannten meinungsbildenden Kräften in diesem Lande, das sind nun Literaten, auch Journalisten, Politiker selbstverständlich, zu verdeutlichen, dass sie eine ganz entscheidende Rolle in dieser Auseinandersetzung zu spielen haben, denn sie sind es, auf die, lassen Sie sich mal die Fragen der Jugend nennen, hören. Und ich meine eben, dass man von diesen Leuten verlangen kann und verlangen muss, dass sie sehr viel deutlicher als in der Vergangenheit zur Grundordnung, zur freiheitlichen Grundordnung dieses Staates Stellung nehmen und bei aller Kritik, die notwendig ist und die sie auch üben sollen, doch immer und immer wieder deutlich machen, dass sie im grundsätzlichen Fragen zu der Wertordnung dieses Staates und zu unserem Grundgesetz rückhaltlos stehen, dass einzelne Erscheinungsformen sicherlich der Überprüfung und auch gegebenenfalls der Abänderung bedürfen, aber dass man sich zur Demokratie entscheidend bekennen muss. Denn ich meine, dass es in den vergangenen Jahren eben häufig der Fall gewesen ist, dass aufgrund ätzender Kritik, immer wieder vorgetragener, philosophisch umrankter Kritik, in manchen Bereichen der Jugend der Eindruck entstanden ist, dass dieser Staat in seinen Grundzügen so morbide ist und aufgrund seiner festgewachsenen Strukturen so fest zementiert ist, dass eben nichts anderes mehr hilft als Gewalt gegen Sachen und letztlich auch Gewalt gegen Personen, um die, wie man glaubte, grundsätzlichen Missstände beseitigen zu können. Da meine ich, sollte man ansetzen und da würde ich auch meinen, dass hier diesen sogenannten meinungsbildenden Kräften eine ganz entscheidende Rolle zuwachsen muss und diejenigen, die nicht bereit sind, ohne dass ich jetzt also hier eine Differenzierung des Sympathisantentums vornehmen will, gegen die ich mich auch wehren würde, aber ich meine diejenigen, die aufgerufen sind und die sich nicht bereit erklären können, dieses Bekenntnis zum freiheitlichen Staat auszusprechen, die sollten als solche auch, wenn sie so wollen, angeprangert werden, und mit denen sollte man sich massiv auseinandersetzen.